Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Wir blättern gleich durch über 1000 Jahre jüdische Geschichte. Die Genisa von Kairo ist eine unvergleichliche Dokumentensammlung. Da findet sich Heiliges und Profanes, Wichtiges und Unwichtiges. Zum Beispiel eine frühe Kopie des Talmuds, jüdische Eheverträge, der Tadel eines Schülers, tja, und Einkaufszettel. Und auch Dokumente aus der muslimischen Geschichte, dazu nachher mehr und damit herzlich willkommen. Bei ungefähr jedem zweiten Gottesdienst am Beginn des Schabbat stolpere ich über den Satz in einem Psalm: Der Gerechte blüht wie die Palme. Und dann frage ich mich, können gerechte Menschen denn überhaupt blühen? Und muss es nicht heißen, der Gerechte geht auf die Palme? Wie dem auch sei, Palmen spielen in den jüdischen Schriften eine wichtige Rolle, wohl weil die Palme ein Schattenspender ist. Peter Kaiser hat das Thema bei der Wurzel gepackt.
Schau nach unten und seh. Jetzt hier, näher zu Masada, sind die vier Ecken von den römischen Lagern. 8 Militärlager waren rundherum Masada.
Die Felsenfestung Masada des Königs Herodes in der Nähe des Toten Meeres in der judäischen Wüste, 400 Meter auf einem Hochplateau gelegen, wurde im Jahr 73 bis 74 nach Beginn der allgemeinen Zeitrechnung von den römischen Besatzern geschliffen. Dabei starben 940 Zeloten, jüdische Widerständler gegen die Besatzer durch kollektiven Selbstmord. Nur 2 Frauen und 5 Kinder überlebten. Sie könnten jene 3 Dattelsamen in dem Tonkrug versteckt haben, den man bei Ausgrabungen auf Masada vor mehr als 50 Jahren fand. Und mehr noch, Miriam, die Touristen durch Masada führt.
Die große Überraschung war, was war hier gefunden? Mein Stück Schriftrolle mit Kapitel 37 aus Ezekiel, das beschreibt, Gott sagt, prophezei zu diesen Gebeinen, dass die sollen wieder aufstehen und hören das Wort von Gott.
Die über 2000 Jahre alten Dattelsamen stehen vielleicht für eben jene Wiederauferstehung. Denn als die israelische Botanikerin Elaine Soloway die Dattelsamen mit Enzymen behandelt und gewässert hatte, spross nach 8 Wochen aus einem der Kerne ein Palmenkeim. Benannt nach Methusalem ließ Methusalah die bis dato in Israel seit Jahrhunderten ausgestorbene heimische jüdische Dattelpalme wieder auferstehen. Seit Jahrtausenden sind die fächer- oder fiederförmigen Palmblätter Pflanzensymbole der Menschheit. Palmen und Palmblätter finden sich auf numerischen Stelen bei den Ägyptern, den Griechen, den Römern. So stellte die römische Siegesgöttin Victoria mit dem Siegeskranz und Palmzweig den Frieden dar. Und bei den Juden?
Und ihr sollt euch am ersten Tage die schönsten Früchte eines Baumes nehmen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumchen und Bachweiden, und 7 Tage lang fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Drittes Buch Mose, Kapitel 23, Vers 40.
Mit Palmzweigen ist ein Lulav gemeint, ein junger Zweig. Die schönsten Früchte sind Erdtrockfrüchte, eine Zitronatszitrone, dann Myrten- und Weidenzweige. Fertig ist der Arba Minim, der traditionelle Feststrauß aus 4 Arten zum Sukkot, dem Laubhüttenfest zur Erinnerung an die Wüstenwanderung der Hebräer von Ägypten ins gelobte Land.
Wir sind hier in der Blumenthal-Akademie des Jüdischen Museums und in der ehemaligen Blumengroßmarkthalle im Garten der Diaspora. Da haben wir zum Beispiel Pflanzen, die zu den 7 Arten Israels gehören, wie Feige, Granatapfelbaum oder Sie sehen dort sogar der ganze Stolz der Gartenlandschaftsarchitekten, eine Zitrone, die dort vom Ast baumelt, als sei sie angeklebt.
Als 7 Arten bezeichnet die hebräische Bibel jene 7 Pflanzen, die kennzeichnend für das Land Israel stehen.
Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Dattelhonig gibt.
Als Jesus in Jerusalem einzog, empfingen ihn die Menschen freudig mit Palmwedel. So erzählt es das Neue Testament.
Dominica in Palmis de Passione Domini, Palm- und Passionssonntag.
an dem mit der Palmweihe und Palmprozession das Gedächtnis des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gefeiert wird. Als Zeichen seines Königstums legten die Menschen Palmzweige auf dem Boden aus, denn Palmen wurden vielerorten als heilige Bäume verehrt. Zugleich galten sie im Mittelmeerraum als Sinnbild des Lebens und des Sieges. Manchmal sind auch auf alten jüdischen Grabsteinen zwei aus dem Himmel gerichtete Palmzweige zu sehen. Sie symbolisieren himmlischen Lohn für ein gerechtes Leben. Die Märtyrerpalme ist zentral in der christlichen Ikonografie und auch auf christlichen Grabsteinen ist manchmal der Palmwedel zu sehen, eben als das Sinnbild ewigen Lebens.
Tamar heißt die Dattelpalme im Hebräischen. Tamar steht für Anmut und Grazie. Darum leiten sich viele Mädchennamen aus Tamar ab, etwa Tamara.
Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, heißt es im Psalm 92.
Und im gelobten Land Israel soll Milch und Honig fließen. Damit ist meist aber nicht Bienen, sondern Dattelhonig gemeint, ein dicker, süßender Sirup. Allerdings scheiden sich die Geister an der Frage, welche Frucht genau gemeint ist. Manche denken auch an den Sirup der Feige.
In der byzantinischen Kunst ist der Palmwedel auf den Säulenkapitellen. Zur Renaissance- und Barockzeit wird der Palmwedel als Symbol nach jahrhundertelangem Schlaf wieder neu belebt.
Masada wird nie wieder fallen.
Bis 1985 war dieser Satz der Verteidigungseid der israelischen Soldaten direkt oben in der Festung. Heute finden dort keine militärischen Zeremonien mehr statt, doch der Mythos Masada ist ungebrochen. Vielleicht auch wegen der von dort neu gezogenen Dattelpalme.
Die Dattelpalme in Israel, ein Baum, der dort nach vielen Jahrhunderten wieder blüht. Peter Kaiser hat berichtet. Eine Genisa, das ist ein Depot oder ein Speicher für unbrauchbare liturgische Schriften. Wenn zum Beispiel eine Torarolle nicht mehr zu benutzen ist, dann wirft man sie nicht einfach in den Müll, sondern man gibt sie in die Genisa. Dasselbe gilt auch für alle anderen Schriften, in denen der hebräische Gottesname enthalten ist. Und in der Genisa von Kairo haben sich jüdische Schriften aus über 1000 Jahren angesammelt. Da sind auch profane Schriften dabei. Die gehören dort eigentlich gar nicht hin. Die Dokumente sind aber von unschätzbarem Wert für die jüdische Geschichtsschreibung und auch für die islamische, denn muslimische Dokumente hat man dort auch noch gefunden. Susanna Petrin hat in Cambridge die Forscher getroffen, die die Genisa-Dokumente auswerten. Und sie hat in Kairo den Ort besucht, wo die Genisa gefunden wurde.
Die Juden haben ihren eigenen Indiana Jones, Solomon Schächter. Dieser reale Gelehrte kann es mit dem fiktiven Archäologen spielend aufnehmen. Wie Harrison Ford im Film Jäger des verlorenen Schatzes reiste Solomon Schächter einer heißen Spur folgend nach Kairo, um dort einen echten Schatz zu bergen. Im Januar 1897 war Schächter soweit. Der bebrillte, bärtige Wissenschaftler betrat die Ben-Ezra-Synagoge im ältesten Kern Kairos. Es fehlte nur die dramatische Filmmusik, als er eine wackelige Leiter hochkletterte, um durch ein Loch in der Wand in einen zimmergroßen Raum zu gelangen. Schächter ließ seine Laterne aufscheinen. Unter einer dicken Staubschicht hob er eine schier endlose Quelle an Wissen, die sogenannte Kairoer Genisa, gegen 300.000 historische Dokumente. Hier hatten sie jahrhundertelang fast unbeachtet gelegen. Diese Musik von Ovadia Hager aus dem 12. Jahrhundert ist die erste notierte jüdische Komposition. Eine zauberhafte Entdeckung für sich. Es ist nur eines von tausenden von kleinen und großen Wundern, die seit Schächters Entdeckung aus diesem Kairoer Genisa-Schatz gehoben worden sind. Schriften, die Gottes Namen enthalten, darf man nicht einfach wegwerfen. So ist es im Judentum wie im Islam übrigens auch. Und so kommt es, dass ausgediente Torarollen, Bibeln, Briefe, aber auch kleinste Fetzen nicht entsorgt werden durften. Stattdessen sammelt die jüdische Gemeinde sie in einem Depot, in einer Genisa. In Kairo ist diese Tradition im Mittelalter allerdings maximal ausgeweitet worden. Sämtliche Schriften, mit oder ohne Gott, und sei es nur ein Einkaufszettel, wurden in das Depot gesteckt. Diese Dokumente sind zudem nie rituell begraben worden, wie eigentlich üblich. Und so vermittelt die Kairo-Genisa einen einmaligen Einblick in das komplette Spektrum vergangenen Lebens. Die Genisa hat die Geschichtsschreibung geändert. Das sagt der darauf spezialisierte Professor Ben Aufwaite von der Universität Cambridge in England.
The Cairo Genisa covers more than 1000 years. Our earliest.
Die Kairoer Genisa versammelt Dokumente aus über 1000 Jahren. Das älteste Objekt ist aus dem 5. Jahrhundert, das jüngste von 1899. Sie deckt eine vielfältige Gemeinde von Juden ab, die von überall hergezogen waren, von Malaysia bis zum Iran. Sie enthält die ganze jüdische Welt.
The whole Jewish world really is there.
Und so hat der Rest der Welt im 20. Jahrhundert endlich erfahren, wie im Mittelalter jüdisches Leben ablief, wie und wo gehandelt wurde, wie Juden und Muslime damals zusammen auskamen, nämlich freundschaftlicher als angenommen, und vieles mehr. Vor dem Fund wusste man über 10% der damaligen Juden Bescheid. Die Genisa füllte danach eine 90-prozentige Lücke.
The Jewish history in the Middle Ages, until the discovery of the Cairo Genisa.
Bis zur Entdeckung der Genisa von Kairo stützte sich die jüdische Geschichtsschreibung des Mittelalters allein auf die Erfahrung derjenigen Juden, die in christlichen Ländern lebten. Aber mit der Entdeckung der Genisa haben wir nun Zugang zu einem großen Teil der Informationen über die restlichen 90% der Juden, die im Mittelalter in islamischen Ländern lebten.
90% of the world's Jews who in the Middle Ages lived under Islam.
Die Genisa gehört aber auch zu den umfassendsten Archiven für muslimisches Leben im Mittelalter. Denn Mongolen, Kreuzritter und andere Aggressoren hatten die meisten islamischen Archive aus jener Zeit zerstört.
Das meiste Material, sogar dasjenige aus Bibliotheken, wurde zerstört. Ironischerweise stammt eines der besterhaltensten islamischen Archive aus einer Synagoge.
Allerdings ist kein Schnipsel dieser Sammlung in Kairo geblieben. 1897 hatten die damaligen Synagogenwächter Schächter angeboten, mitzunehmen, was ihm gefalle. Er nahm alles mit und soll entschuldigend gesagt haben: I liked them all, mir hat alles gefallen. So kam die Kairoer Genisa nach Cambridge. Bis heute lagert hier ihr größter Teil, 190.000 Dokumente. Und Professor Ben Aufwaite ist ihr Gralshüter. Bei einem Besuch der Bibliothek in Cambridge öffnet er den kühlen Lagerraum.
Dieser Raum enthält die meisten Manuskripte der Universität Cambridge. Also wir haben hier Charles Darwin, Isaac Newton, Stephen Hawking. Aber einen großen Teil des Raums füllt die Genisa. All das ist Genisa. Hier, hier und dort.
Mag Professor Aufwaite auch alles an der Genisa? Hat er alle Dokumente gelesen?
It's my job to like them all.
Es ist mein Job, sie alle zu mögen, jeden einzelnen Schnipsel. Aber niemand hat alles gelesen. Die Sammlung ist vor über 100 Jahren aus Ägypten geholt worden und man ist immer noch nicht damit durch.
Es gibt Forscher, die sich jahrelang nur über ein einziges besonderes Dokument aus der Genisa beugen. Zu den wichtigsten gehören frühe Kopien des Talmuds, Handschriften des jüdischen Philosophen Maimonides sowie die Ben Sira, eine Sammlung weisheitlicher Sprichwörter. Ein Blatt daraus hatte Schächter damals auf die richtige Spur gebracht.
Jede Geschichte über die Genisa beginnt mit diesem Manuskript. Es ist das erste, das Solomon Schächter in derartige Aufregung versetzt und nach Ägypten gebracht hat. Wir bewahren es in dieser modernen Box.
Eine Sensation vor allem für christliche Wissenschaftler war der Fund einer hebräisch-griechischen Ausgabe des Ersten Testaments. Diese Bibel hatte sich zunächst unter jüdischen Gedichten versteckt. Ein jüdischer Poet hatte das Pergamentpapier auf der jene Bibel gedruckt war, erneut für sich benutzt, ein sogenanntes Palimpsest.
Eine der aufregendsten Objekte, die auftauchten, war dieses Blatt aus Origenes Hexapla. Es ist nur deshalb erhalten geblieben, weil es ein schönes, großes Stück Pergament war. Weil jemand anders es erneut benutzte, hat er unwissentlich eines von nur zwei Manuskripten der Hexapla bewahrt.
Neben solchen Hauptattraktionen stehen Funde, die das normale Alltagsleben dokumentieren und uns den damaligen Menschen ganz nahe bringen. Ben Aufwelts Mitarbeiterin Meloni Schmierer-Lee zeigt auf ein löchriges Stück Pergament.
It's not a very nice piece of parchment.
Es ist kein sehr schönes Stück Pergament. Der Lehrer hat darauf einen Tadel an die Eltern eines Schülers geschrieben. Das Kind habe sich in der Schule daneben benommen, habe sich mit seiner Schwester gestritten und es sei ihm nicht gelungen, es zu züchtigen.
And the teacher has been unable to educate him.
In Cambridge bewahrt man für alle Fälle buchstäblich jedes gefundene Staubkorn auf. Genießerschmutz in Marmeladengläsern. Man weiß ja nie, was die Zukunft noch für Technologien bringt. Das restliche Drittel der Sammlung, gut 100.000 Dokumente, ist weltweit auf rund 70 Institutionen verteilt. Das Internet beschleunigt das Zusammenbauen dieses enormen Puzzles.
Nowadays, Geniza Research is really quite a collaborative activity.
Heutzutage arbeiten bei der Geniza-Forschung Wissenschaftler auf der ganzen Welt zusammen. Alle Bilder sind an einem Ort im Netz zu finden. Eine überraschend große Zahl an Forschungsaktivitäten findet auf Facebook oder Twitter statt. Viele posten Bilder von schwer lesbaren Unterschriften oder Daten und fragen, was ist das? Ich kann das nicht entziffern. Die Forscher realisieren zunehmend, dass es für eine Person oder eine kleine Gruppe unmöglich ist, die Geniza zu handhaben, denn die Materialfülle ist so groß.
Trotzdem dürfte es noch Jahrzehnte dauern, bis die Geniza vollständig gelesen und interpretiert worden ist. Dieser Schatz hält noch viele Überraschungen bereit. Solomon Schächter frohlockte dereinst bereits beim Anblick seines ersten Blattes daraus. Solange die Bibel lebt, mein Name wird nicht sterben.
Der jüdische Indiana Jones und die Geniza von Kairo, Susanna Petrin, hat uns geschildert, welch unschätzbaren Wert die Dokumente haben für die jüdische und für die islamische Geschichtsschreibung. Und das war's bei Aus der jüdischen Welt. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.